Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, hier endlich wieder aus dem Podcast-Schrank. Euer Futsal-Economist Daniel Weimer und auf der anderen Seite nicht euer Sebastian Rauch, denn tatsächlich haben wir eine Veränderung in der doch etwas langgezogenen Sommerpause gehabt. Ich erzähle auch gleich, was los war, aber zunächst begrüße ich auf der anderen Seite einen neuen Futsal-Fanatiker, der sich auch hier mit uns im Mr. Futsal-Team in den kommenden Wochen, Monaten, wie auch immer, vor das Mikro wagen wird. David Becker! Hi David, Futsal-Theoretiker haben uns rausgesucht. Hi David!
Hi Daniel, ja, vielen Dank, dass ich jetzt als erneut hier sein darf, auch in anderer Funktion. Ja, Theoretiker haben wir jetzt mal ausgesucht, beziehungsweise Christian hat mich hier mal so genannt, deswegen probieren wir das mal als Futsal-Theoretiker.
Okay, lassen wir es erstmal im Raum stehen. Du, erzähl ein bisschen was zu dir, David. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du mit Christian Würfelschneider ja irgendwie in einem Team warst. Und ich denke mal, einige Zuhörer kennen dich schon von unserer Folge 61 vor gefühlt 10 Jahren, aber eigentlich nur 2 Jahre her. Da warst du schon mal im Podcast, aber seitdem hat sich viel entwickelt. Vielleicht kannst du ja kurz so ein Wrap-up zu deiner Person machen.
Ja, genau. Ich bin zum Futsal erst vor 4, 5 Jahren gekommen und habe in Heidelberg, ja wie gesagt, wenn man sich die Folge nochmal anhört, dass ich da im Uni-Futsal war in Heidelberg und dann ja die Liebe zu dem Sport entdeckt habe und dort dann mitgegründet habe den ASC Neuenheim und dann schnell dort zum Trainer wurde und ja, Manager, alles drum und dran, was man dann macht halt. Und dann durfte ich dem Christian in der Bundesliga-Saison durfte ich assistieren als Co-Trainer und durfte den Abstieg miterleben, ja.
Okay, das heißt, du hast rein Futsal, theoretisch, taktisch und emotional ja schon sehr viel mitgemacht.
Ja, genau. Also schon ja, mit Mainz abgestiegen und dann ein Jahr später dann auch noch mit dem ASC Neuenheim abgestiegen. Also, ich glaube, ich habe viel erreicht in meiner Futsal-Karriere.
Hey, da kannst du jetzt aus den Vollen schöpfen in den nächsten Wochen, emotional ja. Vor allen Dingen. Wir könnten auch den Futsal-Emotionen, ja, das geht nicht, da muss man uns auch schön, aber, ja, okay, wir denken, aber Futsal-Theoretiker.
Futsal-Absteiger. Bei uns war ein in 2 Jahren abgestiegen.
Okay, ja, immerhin Titel.
Ja. Ja.
Der immer Absteigbare.
Ja.
Aber, ja, David, wir hatten ja, ich habe ja schon angeteasert, wir haben das Team ein bisschen erweitert und jetzt kann ich auch, glaube ich, die Katze aus dem Sack lassen, denn wir hatten uns vor der Sommerpause schon eigentlich eine Pause gegönnt, denn tatsächlich war es dann so, dass Sebastian und ich dann erstmal beide, vor allem Sebastian familiär, gesagt hat, es passt einfach nicht mehr mit Kind und Beruf und ich dann irgendwie nach einer 2 Wochen Pause auch irgendwie rausgefallen bin und tatsächlich, wenn man einmal so den Spirit verliert und den Flow, ist es auch schwer reinzukommen. Und dann hatten wir mit Christian und Sebastian eigentlich die Idee, mal in ganz Deutschland rumzufragen, wer so in der Community denn Zeit hätte, nicht immer regelmäßig, aber so wie es halt passt, zeitlich das Ganze abzusichern. Und dann hat eben auch Christian dich mit ins Spiel gebracht und gefragt, ob du Lust darauf hättest, je nachdem, wenn es zeitlich eben passt, mit in die Aufnahmen einzusteigen. Was hat dich so da gelockt, zu sagen, hey, ja, ich hätte da Lust drauf?
Boah, also über Futsal können wir den ganzen Tag reden. Was ich auch mit Christian natürlich dann auch viel mache. Also es war auch mein Einstieg, als ich angefangen habe mit Futsal, googelt man ja als allererstes. Und dann Mr. Futsal kam da, glaube ich, fast als erstes drauf, poppte mir auf und dann so fing das auch alles an. Und da auch danke an euch beiden, oder an euch drei natürlich, dass ihr das so viele Jahre gemacht habt, weil das ja schon viel Aufwand insgesamt ist, was ihr noch neben euren Berufen und Familie und so weiter macht. Da habt ihr für Futsal Deutschland, glaube ich, schon viel gemacht über die Jahre hinweg. Aber ja, wie gesagt, also ich rede gerne über Futsal und bin da einfach Feuer und Flamme für den Sport. Deswegen war das für mich dann eigentlich habe ich mich nicht lange hinterfragt, dass ich das gerne machen will.
Ja, genau. Wir haben einfach irgendjemand von der Straße geholt, das kannst du zugeben. Sag dir den Erstbesten. Ja. Sag einfach, du bist Futsal-Fan, sag einfach.
Ja, Futsal-Fan auf jeden
Fall. Nee, stark, David, dass du Lust hast hier auf das Projekt und damit reinzukommen und unsere Gruppe vergrößerst. Und so ein bisschen die Idee ist natürlich jetzt schön, was das Ganze auch noch interessanter macht, dadurch, dass wir das Team jetzt vergrößert haben. Kommen auch immer, auch gerade in unserer Gruppe ja, immer mehr auch diversere Themen zustande aus den verschiedenen Regionen. Also da können die Zuhörer noch gespannt sein, wer noch hier in den Podcast mal reinschlittert die nächsten Wochen und Monate. Wir werden es versuchen, es in einem Rhythmus beizubehalten, wöchentlich, aber ja, vorwiegend wöchentlich haben wir mal mit Sebastian festgelegt, als passenden Begriff für diesen Podcast. Und das, ja, das umschreibt es auch, glaube ich, ganz gut. Und Sebastian, nur ganz kurz, ach Sebastian, dieser, bin ich schon richtig
Partner.
Verwirrt hier, wenn ich, David, der ASC Neuenheim, du hast ja gesagt, du bist da raus. Stellt ihr dieses Jahr wieder ein Team? Also das du ja nicht, aber dann der Verein?
Ja, also ich bin als Trainer raus. Ich bin ja so ja in so einem komischen Vakuum gerade, bin irgendwie noch da. Und dadurch, dass ich das die letzten Jahre gemacht habe, bin ich nicht ganz raus. Also ich habe hier die ganzen Kontakte. Das ist die Problematik. Es gibt keine Badeliga. Also wir haben jetzt keinen Ligabetrieb. Wie es gerade steht, das Team möchte irgendwo weitermachen und möchte auch gerne weiter im Ligabetrieb zu 90% weitermachen. Wir versuchen gerade in die Hessenliga zu kommen, ob wir da nicht teilnehmen können. Aber ja, das ist alles noch.
Das alte Problem, ne, dass man da wirklich einen Spielbetrieb benötigt, wenn du absteigst. Das ist ja dann wirklich hart. Ist es dann, wenn du aus der Badenliga da in den Verband hier absteigst, dann müsste die Baden ja auch einen Aufsteiger stellen, oder?
Ja, also wenn sich eigentlich so funktioniert es zumeist, wenn Badenliga eine Mannschaft sich meldet, dann steigt sie eigentlich fast automatisch in die Regionalliga Süd auf. Je nachdem, wie viel sich von den anderen Verbänden melden, könnte es Relegationsspiele geben, aber ansonsten ist eigentlich fast ein automatischer Aufstieg.
Und warum seid ihr nicht automatisch aufgestiegen? Oder der ASC Neuenheim nicht automatisch aufgestiegen?
Weil wir jetzt abgestiegen sind und wir können als Absteiger nicht sofort wieder aufsteigen.
Nein, obwohl... Moment, das kann sein. Baden schickt gar keinen Aufsteiger?
Ja.
Aber
also so meine Info ist, dass Baden keinen Aufsteiger geschickt hat, ja.
Und dann kann aber auch nicht der Absteiger, kann wieder direkt aufsteigen.
Das ist ja also meines Wissens nicht, nee.
Oh Gott, okay, da sind wir wieder in den...
Ich weiß nur, also uns wurde in den letzten Jahren dann immer Tipps gegeben, weil wir waren ja immer an der Grenze des Abstiegs. Mhm. Letztes Jahr auch. Und uns wurde schon noch mal Tipp gegeben, jo, mach doch mal eine ASC 2. Und meldet den.
Hör auf, stimmt. Das ist dann so ein richtig fieser Trick.
Aber ich fand das nicht geil, deswegen
du hast einfach gehofft, ihr schafft es so.
Und das andere ist, muss man auch ganz klar sagen, dass die Spieler genug hatten, jetzt auch von der Regionalliga Süd und gesagt haben, das ist denen zu viel Aufwand, dass sie das nicht mehr unbedingt machen wollen. So, dass wir auch schon, weil wir eh schon Spielerprobleme hatten vorher, weil viele Spieler gesagt haben, das ist zu viel Aufwand, die Regionalliga Süd. Das wollen sie nicht mehr, da haben wir schon vorher viele Spieler verloren. Über die Saisons hinweg. Und jetzt war es auch schon, dass viele gesagt haben, nee, noch eine weitere Regionalliga-Saison wollen sie nicht. Deswegen haben wir uns auch dann nicht bemüht, nochmal zurückzuholen.
Okay, ja, schade. Was waren, also wenn du sagst, nicht Regionalliga, sind das die Entfernungen, die Kosten, Zeit oder was war der Treiber davon?
Für die Spieler an sich war es die Zeit, weil das ist nicht ohne. Also wir fahren ja von Heidelberg nach München 4 Stunden hin, kriegen zumeist eine Klatsche und dann fahren wir wieder 4 Stunden wieder zurück. Das ist ein ganzer Tag und die spielen alle hobbymäßig Futsal, haben nie höher gespielt als Landesliga. Also kennen diesen Aufwand überhaupt nicht und müssen da schon für diese Sportart so viel Zeit reinstecken, dass sie gesagt haben, nee, das wollen sie nicht. Und zumeist sind sie auch noch Studenten, die dann natürlich auch dann am Wochenende mal lieber feiern gehen wollen oder dann mit einer Freundin irgendwo dorthin fahren. Also das versteht man ja auch alles. Dass sie das 3 Jahre mitgemacht haben überhaupt, glaube ich, ist auch nicht selbstverständlich. Also so betrachte ich es inzwischen als Trainer. Also ich würde es gerne weitermachen, natürlich, oder hätte es gerne weitergemacht, aber ja, der Zeitaufwand Spieler ist halt enorm. Und wenn du weißt, dass du verlierst, warum solltest du da das machen. Und das andere ist natürlich, da hatten wir bis jetzt Glück, aber die Thematik wäre natürlich jetzt auch bald aufgekommen, halt geldlich. Mit dem also der Verein hat uns das finanziert, die Jahre, da sind wir sehr super glücklich darüber, weil es keine Selbstverständlichkeit ist und weil es auch nicht billig ist.
Mhm.
Da kommen schon Kosten auf einen zu und ja, also das wäre in der Zukunft auch mal wäre es Thema gewesen. Aber da, ja wie gesagt, keine Selbstverständlichkeit, dann sind wir sehr dankbar dem Verein, dass er das mit uns gemacht hat.
Gut, ja, es sind halt die harten Zeiten, ne? Es ist dann doch diese Basisarbeit, die dann wirklich am Ende darüber entscheidet, ob der Futsal wächst oder nicht wächst. Ja, gibt es Pioniere, wir haben da so oft im Podcast auch darüber gesprochen, gibt es Pioniere, die das von unten befeuern. Ja, und dann ist halt schwer, wenn es da wenig Arbeit gibt an der Basis. Wir sehen das, wir haben jetzt wieder weniger Clubs auch in den verschiedenen Ligen, die da melden. Und klar, es gibt so diese Top-Down-Ansätze, wo der DFB mit seinen Geldern machen kann. Aber ich finde immer, solange von unten nichts kommt und diese U19-Spieler auch gar keinen Anlaufpunkt haben für Spielbetrieb.
Ja.
Es ist für mich so ein bisschen Sunkkosts, die am Ende überhaupt nichts bewirken werden, weil halt auch nicht mehr Vereine von unten dann entstehen, wenn man halt mehr dann an der Basis investieren müsste.
Ja.
Stichwort kostenlose Schiedsrichter in der untersten Liga. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, was hast du für Erfahrung oder auch deine Sichtweise auf diese U19-Stützpunkte?
Ich finde es gut. Es ist ja schon mal ein Ansatz, dass du vor allem junge Spieler, die vor allem viel lernen können, die ganzen Techniken zu lernen, hilft dem Futsal auf jeden Fall, diese U19-Stütze.
Ja,
deswegen finde ich das eigentlich ein guter Ansatz. Und wenn man dann immer weiter wächst, man kriegt ja dann auch 16-Jährige, 17-Jährige, kann man ja auch da rein nehmen. Und wenn das wächst und die Jungs und dann mehr Bekanntheit, also wir wirklich brauchen ja jeden, der irgendwann mal über diese Sportart gestolpert ist. Um den sollten wir kämpfen, daher ist jeder Stützpunkt alles, was irgendwie für Futsal das irgendwie verbreitet.
Das stimmt, gebe ich dir recht. Das ist halt einfach wieder so ein Touchpoint auf Englisch gesagt, wo irgendwie Spieler irgendwie mit dem Futsal in Berührung kommen. Ja, und da
ja.
So eine Emotion transpiriert bekommen, so, oh geil, Auswahl und Stützpunkt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Bonuspunkt, das stimmt.
Ist halt ja, wenn sie auch nochmal sehr lockt, dann für den DFB zu spielen, das ist doch schön.
Mhm.
Und ich glaube, also so hat es ja für mich auch angefangen. Wenn du nur über Futsal hörst, dann packt dich das ja nicht wirklich. Ich glaube, du musst es schon mal wirklich gespielt haben, und so höre ich das auch von den meisten Spielern. Die müssen das wirklich einmal selbst ausprobiert haben, um zu wissen, wie geil das ist. Also selbst so viele Spieler oder jetzt auch, die im Fußball sind oder auch so zum Beispiel Trainer hoch sind im Fußball, sind die zum Beispiel nach Neuenheim gekommen und haben mittrainiert. Und die sagen, ey, das ist ja eine richtig geile Sportart. Du hast so viel Ballkontakte, du hast so viele Entscheidungen, die du treffen musst. Du hast ständig den Ball, du musst ständig alles sehen, du musst immer rotieren, immer in Bewegung sein, musst immer Teil sein, musst dich konzentrieren. Und zig andere Punkte, die sind alle begeistert. Aber es, glaube ich, vom Zuschauer reicht es allein, glaube ich, nicht, sondern du musst es, glaube ich, selbst mal gespielt haben, um zu wissen.
Der DFB oder die Landesverbände müssten ja auch nur eine Sache ändern, damit auch diese DFB-Stützpunkte noch den größeren Hebel bekommen. Und das ist einfach Teilnahme am Männer-Seniorenspielbetrieb mit 16. So wie es eben auch in anderen oder Futsalverbänden weltweit ist. Ab 16, du brauchst keine U19. Ja, weil dafür hast du viel zu wenige Spieler. Das macht im Fußball total Sinn, weil du so extrem, weil die Quantität so hoch ist. Aber in einer Sportart mit geringer Quantität, ja, dann brauchst du nicht noch eine extra U17, U19, U20 oder whatever. Ich glaube, auch das ist so der Schritt, der fehlt. Wir haben es letztens bei uns mal wieder am Niederrhein in der ersten Diskussionsrunde zu der Niederrhein-Liga und der Landesliga diskutiert auch. Probleme sind immer die Jugendausschüsse.
Ja.
Und die blockieren. Problem ist nämlich, dass wenn es dann eine Ausnahmeregelung für den Futsal gibt, aber alles irgendwie über Fußball, Spielordnung zusammenhängt, dann könnte es halt passieren, dass dann auch Vereine sagen aus dem Fußball, ja, Moment, die Kinder dürfen ja auch hier im Futsal mit 16 spielen. Wir wollen gerne auch, dass unsere 16-Jährigen schon im Herrenbereich spielen. Aber das blockiert halt den Futsal so enorm, das ist echt schade. Oder was ist so deine Meinung mit den U16? Hast du da auch ein paar Leute gehabt mal vielleicht, die spielen wollten und dann nicht konnten?
Boah, ganz wenig. Also bei uns haben sich, glaube ich, nur zwei 16-Jährige oder Eltern sogar gemeldet und haben gesagt, ey, die haben Futsal gehört und würden das gerne mal machen. Und haben mir gesagt, ja, also er kann gerne kommen. Wir haben Aber wir haben nicht mal Heilzeiten ordentlich.
Ja, okay. Standardargument, ja.
Ja, und ja, es fehlt irgendwo überall, oder? Futsal.
Ja, ist natürlich, jetzt haben ja, wir jetzt.
Ja, für die Mädchen finde ich es ja auch schade. Oder für Frauen, ne? Die haben ja auch wenig Möglichkeiten im Ligabetrieb.
Ja, da gibt es natürlich jetzt die schöne Option. In Hessen ist sogar im Fußballbereich ja jetzt offiziell möglich, dass du halt in den unteren Ligen damit spielen lassen kannst, in den Herren. Ja. Spielbetrieb bei uns am Niederrhein wurde es auch nochmal explizit gesagt, dass es in der Landesliga und der Niederrheinliga absolut möglich ist. Ich habe sogar bei uns mal bei der Fortuna intern das mal aufgegriffen und gesagt, ja, frag doch die Damen, ob man nicht komplett dann auch im Männerspielbetrieb teilnimmt oder sogar doppelt. Denn die Regionalliga West der Frauen, vielleicht sind es nur wieder 4 Teams, 5 Teams, 6 Teams maximal. Ja. Oh gut, also wir könnten ja auch doppelt spielen. Spielen halt dann an den Wochenenden, wo kein Spiel stattfindet für die Regionalliga, dann in der Landesliga mit, gemischt. Ja, können sich dann mischen mit der dritten oder einer vierten, wie auch immer. Das sind schöne Optionen, glaube ich.
Sind die aber überall in Deutschland so oder ist es nur im Westen?
Also
so?
In Jahn Regensburg hat das ja Nürnberg hat das ja auch in Bayern letztes Jahr gemacht. In Hessen scheint es dann ja für den ganzen Fußballbetrieb jetzt möglich zu sein. In anderen Landesverbänden bin ich mir nicht sicher, wie weit man dort ist in den Futsal-Ligen. Aber da war es auch einfacher, zum Beispiel für Niederrhein, für Futsal, das eine Ausnahmeregelung zu bekommen. Aber nicht für Mädchen, weil das wieder Jugend ist. Das ist immer schwieriger.
Ja, okay. Ja.
Ja. Aber es sind ja gute Optionen.
Ja, für mich. Ja, aber da, also jetzt auch nochmal mit dem Neuenheim, wir haben, dadurch, dass du ja keine Badenliga hast, ist ja, also sagen wir mal, du willst, wenn du einen neuen Futsalverein gründen möchtest oder spielen möchtest in Baden, und das ist ja nicht nur in Baden so, Württemberg ist das so und Südbaden ist das auch so, dass du keine Liga unter der Regionalliga hast, da kommt ja nicht plötzlich jemand und sagt, ey komm, wir spielen jetzt Regionalliga aus dem Nichts, weil das ist teuer, die Fahrten sind und die Qualität ist ja krass. Also selbst wir versuchen ja irgendwie Futsal zu spielen und irgendwie ranzukommen, aber wir schaffen es ja immer nur, haben es nicht geschafft. Aber für neue Vereine, für neue Teams, die sich für Futsal interessieren und gründen, die können in den unteren Verbänden nicht spielen, weil es keinen Ligabetrieb gibt. Und dann müssen sie sofort in die Regionalliga Süd jetzt als Beispiel bei uns.
Ja, stimmt.
Und der Schritt ist riesig. Also da wird ja, selbst wenn Leute die Idee haben, ey, lass mal Futsal spielen, dann wird denen ja schon sofort eigentlich eine Barriere gebaut für einen Neuanfang oder für einen neuen Verein, weil ja, wie? Also das ist ja unmöglich, woher das Geld, woher das Know-how und die Qualität ist ja ein Riesenunterschied. Das ist ja ein Unterschied natürlich, wenn du zum Beispiel aus dem Bayern-Verband kommst, da haben sie ja Ligen und drunter. Da siehst du ja gute Mannschaften auch hochkommen, dann wie Ingolstadt.
Aber, ja, weißt du, was ich gespannt bin dieses Jahr, sind diese Hobby-Ligen. Wir hatten sie immer Hobby-Ligen genannt. Die Ligen, die maximal 3 Monate Laufzeit haben, meistens vielleicht noch nicht mal mehr 2x40 netto, sondern Hauptsache in die Halle, minimale Eintrittsbarrieren. Das fand ich halt in Thüringen ganz schön, das Konzept, was man dort mit Blumenstadt United und auch mit Dominik Naujox hat es mitgeholfen, von Kaisers Jena eingeführt hat, aber auch in Südbaden ist das dann, ne? Das, mit Black Forest Freiburg und so, ist das war die Südbaden-Hobby-Liga, oder?
Das weiß ich nicht.
Genau, so die Liga gab es, Bremen gab es noch so eine Hobby-Liga. Es wird immer spannend sein, wie man es schafft, ob die wachsen auch und dadurch aber auch eine feste Liga sich etabliert, weil so hat der Futsal ja auch angefangen. Gerade in Berlin waren das genau diese Hobby-Ligen, die dann einfach, es gab halt die weiter Hobby machen wollten, es gab die halt Lust hatten auf mehr Wettbewerb. Und ich habe mit Arbeitskollegen bin ich in so eine iranische Fußballtruppe Soccerhallen runtergekommen. Also einfach, einige kennen sich, andere haben sich über Facebook, Twitter und Telegram-Gruppen gefunden und man trifft sich dort. Und da bin ich auch mit hin, weil da eben ein Arbeitskollege von mir, der Moon, mit dabei ist, da schöne Grüße, er hört manchmal den Podcast rein. Und was ich so schön fand, da war, es wurde einfach aus Spaß gespielt. Also einfach dieses, hey, wir treffen uns hier und zocken dieses Indoor-Soccer, auch wenn sogar dieses Indoor-Soccer echt furchtbar ist, mit Banden und dieses kleine Feld und so. Ne? Wenn du so ein paar Futsal-Sachen probierst, geht ja gar nicht, weil noch enger ist. Aber es war die Leichtigkeit, wo ich sage, ey, ich habe Lust auf das und nicht mehr auf das. Das Futsal ist so schwer geworden, weißt du?
Ja, verstehe ich. Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Mir fällt das, Ja, das ist ja eigentlich so unser Anfang auch gewesen. Ne? Wir waren Freunde und haben einfach angefangen zu kicken. Und waren ein bisschen beim Uni-Futsal und dann hatten wir Bock, ey, komm, ein bisschen Ligabetrieb wäre ja geil, dann fängst du das bisschen an. Und dann hat es mich irgendwie komplett gepackt und dann hat sie gesagt, boah, ich würde das so gerne so professionell wie möglich machen. Ja, wahrscheinlich ist das so der Start und wenn du da viele abholst und viele erstmal anfangen und kicken, ja. Aber jetzt ist es für mich, also ich finde es interessant, dass du gesagt hast, weil der Weg zurück ist für mich voll schwer jetzt. Also einfach nur so kicken
das
und
stimmt.
Weil mein Denken ist so, diese Winkel gehen ja gar nicht mehr mit beim Futsal. Also wenn du Futsal ohne Bande spielst, dann sind die Winkel nicht. Und das finde ich geil. Ne? Dann weiß ich, okay, jetzt muss das XY passieren. Und dann diese scheiß Bande und dann schlägt er diesen Ball dagegen.
Total.
Und dann ist dann plötzlich der Ball hinter dir. Und du sagst, der darf da eigentlich nie sein. Das stört mich so sehr, dass ich habe da richtig Probleme.
Das stimmt. Was halt schön war in dieser Iran-Runde, da waren auch tatsächlich Spieler dabei, da hat man direkt gesehen, du siehst ja nach einer Minute, ach weniger, 10, 20 Sekunden am Ball, siehst du, wer Futsal-Ausbildung hat. Ja. Und da waren tatsächlich dann eben auch zwei, drei dabei, die dann halt auch gesagt haben, ja, sie haben immer lange Futsal gespielt. Das sieht man halt so schnell.
Ja.
Und tatsächlich kam auch dann einer auf mich zu, meinte, ja, ich habe gehört, du machst hier Futsal-Podcast, ich möchte ein bisschen Deutsch lernen dabei. Und dann habe ich auch heute gesagt, komm, ich poste in die Gruppe. Heute ist Aufnahme. Jetzt ja. Sommerpause, ja. Ende.
Ja.
Los geht's. Das war also die Story.
Ja. Also, das finde ich auch immer. Ich bin, dass immer, wenn neue Spieler kommen und du siehst den ersten Ballkontakt, dann weißt du eigentlich schon, worauf du dich da einlässt. Wenn du siehst, mit der Sohle ganz gut vorgelegt, rechts, links, da hinten, dann.
Und die Aufstellung auf dem Feld. Also die da Futsal wussten, die wussten, na, Pivo, okay, da bin ich irgendwie so ein bisschen vorne und ja. Da war auch die Struktur völlig klar. Und diese Fußballer, die dann auch dabei waren, weil auch viele Iranische, die, wurde mir gesagt, sehr hoch Fußball gespielt haben, in Italien zum Beispiel, die sind dann weiter so ein bisschen keksig rumgerannt. Ja, es war auf jeden Fall eine coole Aktion. Jetzt sind wir wieder hier. Und was haben wir einfach auf der Agenda, David? Das haben wir schon, guck mal, 20 Minuten. Der Futsal-Theoretiker hat richtig schon dem Namen alle Ehre gemacht. Wir haben ja aufgehört mitten in der Saison, also noch vor dem Finale war dann auf einmal der Cut. Und wir haben auch jetzt gar nicht mehr über das Ende der Saison geredet. Vielleicht da, David. Jahn Regensburg schlägt Hot 05 von natürlich geilen Kulisse. Schönes Finale.
Ja.
Was sind so deine Erinnerungen und auch Gefühle so an das Spiel oder generell so auch als Schlusssport in der Liga?
Ja, ich glaube, als erstes Überraschung. Ich hätte Jahn Regensburg nicht zugetraut, ganz ehrlich. Aber und hätte es auch, ganz ehrlich, auch Hot gewünscht. Ich bin begeisterter. Ich bin Fan von Hot, wie die Futsal spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vom Spiel her leider dann doch nicht so spannend. Also man hat gesehen, dass da viel Angst dabei ist, vor allem bei Hot. Aber sonst nicht. Die Kulisse war geil. Die Halle ist an sich eh gut in Hot, muss man ganz klar sagen. Und ja, Überraschung, glaube ich, bei dir. Wie ist es bei dir?
Tatsächlich nach dem Saisonverlauf der Hauptrunde, ja, auch wusste man, okay, man hat halt den Gustavo Pörsch, der ist halt schon ein Brecher. Und wir hatten ihn auch bei uns auf die Top 5, glaube ich, gesetzt der Saison. Interessanterweise war er bei vielen unterm Radar. Das war so ein Fehler, den viele gemacht haben. Denn man hat wieder gesehen, er ist neben Djindic der kompletteste Spieler gewesen der letzten Saison für mich.
Ja.
Und irgendwie hat man das vielleicht unterschätzt, aber rein technisch-taktisch hätte ich echt von der Powerkraft bei Hot auch gedacht, dass sie das machen. Auch wie bei dir hätte es daher gehen gegönnt, weil sie die Liga halt angeführt haben. Ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn du die ganze Liga, also die komplette Hauptrunde führender bist und immer um diesen ersten Platz kämpfst, als wenn du so wie Jan hat sich schön da hinten im vierter Platz immer so eingefunden. Es freut mich natürlich für Jan, weil sie ja diesen Bundesliga-Gate hatten, wo man eigentlich in die Bundesliga wollte und dann ist man aber nicht reingekommen im ersten Jahr. Das freut mich wiederum für Jan, dass sie den Titel haben.
Ja.
Da sind halt so gemischte Gefühle. Waren auf jeden Fall da ein schöner Abschluss für die Saison. Aber ja, war überraschend. Also bin ich ganz bei dir.
Ja, also für mich ist auch natürlich, jetzt kann ich auch dadurch behaupten, dass ich gegen Jahn Regensburg gespielt habe noch, weil sie es in der ersten Saison nicht geschafft haben. also habe ich Erfahrung gegen Jahn Regensburg. Wir haben kein Land gesehen. Für mich, wie gesagt, man hat Hot angesehen, dass sie Angst hatten, dass sie was zu verlieren haben oder so zumindest gedacht haben.
Mhm.
Und sehr behäbig gespielt haben. Dann nach meiner Erinnerung war es dann ein Übergabefehler und dann kommt so ein Schuss aus der zweiten Reihe. Jan hat davor schon ein bisschen mehr gemacht und danach war es, okay, dann hat sich Jan hinten reingestellt und Hott musste. Und man hat aber immer noch gemerkt, das war statisch. Ich fand es sehr statisch von Hott. Also sie können es auf jeden Fall viel besser. Die Rotationen sind dann normalerweise viel schneller, viel variabler. Das war nicht der Fall. Also man hat ihnen richtig, glaube ich, schon angesehen, dass sie Angst haben, dass da Hemmungen dabei sind und sie nicht voll reingehen wollen oder ein volles Risiko noch nicht reingehen. Ja, und dann muss man ganz klar sagen, dann war Jan auch eiskalt.
Total, das war krass. Vielleicht war es aber genau der Punkt, ne, dass Jan aus dieser Lockerheit kommen konnte. Und am Ende wissen wir alle, die selber auf der Platte standen, das macht bei so einem wichtigen Spiel am Ende die größte Portion vielleicht mit aus, da einfach ohne diesen Druck reinzugehen, gewinnen zu müssen, weil du kannst ja nichts verlieren in diesem Finale, wenn du als Jan da reingehst.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also da, ich finde Futsal da auch nochmal, also das war meine Erfahrung, Futsal nochmal, was Angst angeht, viel stärker, weil gefühlt, wenn du da einen Fehler machst, hast du nur noch maximal 4 hinter dir. Das heißt beim Fußball halt noch mehr, ne? Also dass du das Gefühl, da hast du noch 8. Wenn du einen Fehler machst, okay, dann hast du noch 7, 6, 5 hinter dir. Das hast du beim Futsal nicht. Und ich finde das auch, zum Beispiel jetzt Champion, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, ob ihr damals redet, aber Champions League Finale, hat man das auch gesehen, dass da Angst dabei ist und sie nicht die gleichen Energie und Freiheit aufbringen können, wie sonst in den normalen Spielen.
Das stimmt, ja. Ja, das war dann die Bundesliga-Finale. Auf jeden Fall gutes Spiel. Alle waren dabei. Die Streams waren, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe eine kleine Statistik gesehen von den Streams. Gerade auf Twitch war das, glaube ich, ganz gut. Bei YouTube waren das, glaube ich, so 2000 im Schnitt, die da, ich glaube, in Summe dabei waren oder gleichzeitig. Ist okay, aber man muss auch sagen, so ein richtiger Business Case ist das halt alles noch nicht. Also aus DFB-Sicht. Was das angeht, das haben wir jetzt in der neuen Saison, können ja die Vereine selbst streamen. Der DFB gibt tatsächlich auch so ein bisschen Anreiz und sagt, wenn ihr selber streamt, die Vereine, dann geben wir euch Geld für das Streaming. Finde ich gut. Auf der einen Seite, auf der anderen finde ich auch, der Betrag reicht deutlich nicht aus. Das sind irgendwie 300 Euro, 400 Euro pro Spiel. Aber wenn man jemanden extern über den Markt anstellt, der nur Streaming macht, so dann ist der aus meiner Sicht, wenn er sein Auto einpackt, hinfährt zur Halle, das Streaming aufbaut, das Streaming macht, wieder abbaut, nach Hause fährt, alles aus dem Auto rausräumt, 6 Stunden unterwegs, dann brauchst du 2 Leute mindestens. Da wird schon eng.
Ja.
Aber wenn du eine ehrenamtliche Truppe hast, die das gerne auf die Beine stellt, da hoffe ich mir diese Saison halt viel mehr Livestreams.
Ja, ich glaube, das ist auch eine riesige Chance für die Vereine an sich. Wenn sie dahinter stehen und wirklich, wenn man sich Mühe gibt, glaube ich, kann man da viel mehr auch Zuschauer erreichen und Werbung macht und dann wirklich Leute zu dem Sport locken. Also es hat auf jeden Fall, ist das eine Chance, vor allem für die Vereine. Für den Futsal insgesamt sowieso, aber auch für die Vereine, dass sie da Leute anziehen, die sich gerne diese Sportart dann in Zukunft weiterhin anschauen.
Dann hatten wir noch, wenn ich meine ganze Notizenliste der letzten Wochen hier durchgehe, wir hatten ja noch Champions League-Finale. Champions League, ne, Benfica und Anderlecht war ja auch noch mit da drin, war ja ganz super. Und war ein spannendes, schönes Champions League-Finalspiel, Final Four. Bist du noch mehr verfolgt, das Spiel oder das Finale?
Boah, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, ne?
Ja, genau, ich muss auch wieder überlegen.
Ich habe es verfolgt. Vor allem Palma habe ich sehr verfolgt, weil die für mich gerade so die Sportart ein bisschen ändern oder eine neue Facette reinbringen, weil sie diesen Torwart so aktiv spielen lassen. Und der, glaube ich, auch zum 1-0 halt dieses Dribbling ansetzt. Und so haben sie ja auch in der Liga gespielt. Also Palma hat da, aber der Torwart, der ist auch schon mit dem Ball am Fuß, kann er auch richtig ordentlich was. Das ist nochmal so ein, so, ja, wie gefühlt wie so Handball, dass sich das Meter ein bisschen vielleicht ändern könnte. Weil sie plötzlich den Torwart rausholen und als zusätzlichen Spieler benutzen. Ist ja so ein bisschen wie Kasachstan das auch gemacht hat, ne? Auf internationalen
Level. Ich finde das halt gut, dass man es halt situativ, dass man mehr lernt. Die Teams werden, glaube ich, mehr lernen müssen, in Zukunft auch müssen, fast auf dem Niveau. Wann setzt du situativ den Flying ein? Also nicht mehr dieses 1-0. Nee. Ja, also entweder alles Flying oder gar nicht, sondern wirklich diese situative, so wann genau kommt der dann halt. Und dann ist natürlich jetzt für Palmer.
Ja, ja, die machen das ja genauso. Die situativ guckt der Torwart oder die wechseln sogar den anderen ein erst. Sonst spielen sie mit dem regulären oder spielen sie normal Futsal und irgendwann setzen sie den anderen Torwart ein und die benutzen den sogar, wenn sie führen. Das finde ich ja noch am nervigsten, glaube ich, dass sie dann Überzahl haben, die führen und dann schieben sie sich den Ball hin und her und versuchen gar nicht erstmal, also wenn sie die Chance haben, dann schießen sie natürlich, aber sie versuchen halt zu verwalten mit dem zusätzlichen Spieler. Das ist auch sehr interessant und mal gucken, wie sich das entwickelt, weil ich glaube, das war ja eigentlich zum ersten Mal so, diese Saison, wie sich die Gegner darauf anpassen, ob sie es können, ob sie es nicht können. Mhm. Weil man hat schon gemerkt, dass sie nicht ganz wussten, was sie jetzt damit anstellen sollten. Sollen den Torhüter anlaufen, ihn spielen lassen. Ich glaube, dann am Anfang haben sie ihn gelassen, dann haben sie gemerkt, ja, okay, der hat auch noch ganz schöne Wumme. Dann schießt er ja noch aus Entfernung. da wäre interessant, wie das weitergeht.
War ja noch für die, das auch nicht mehr auf dem Schirm haben, es war dieses 1:1, Palmer gegen Sporting im Finale und dann nach 6 Metern. Ich bin ja immer nicht so ein Freund von diesen 6 Metern im Futsal, irgendwie könnte man sich auch mal was anderes einfallen lassen. Vielleicht dieses Anlaufen eher. Also dieses Draufgehämmere und das.
Ja, Penalty-Shooter aus. Ja.
Ja, genau, weil das doch so nah am Tor ist und ich sag, die Torhüter gehen entweder einen Schritt nach links, einen Schritt nach rechts oder stehen. So, dass du dann halt eher so ein Sechstel Chance hast. Das ist so ein Wahrscheinlichkeitsspiel einfach. Du könntest auch eine Münze werfen. Also einen Würfel.
Da würde mein Torwart sagen, da würde mein Torwart widersprechen, aber weil er hat, das finde ich stark, das hatte ich, also er war ja ex-rumänischer Nationalkeeper. Und der hat schon seine Signale, auf die er guckt als Torhüter. Also ich glaube, der hat mehr 6 Meter gehalten, als dass er die reinbekommen hat bei uns, auf jeden Fall. Weil er Zeichen hat, wo er sieht oder sehen kann und glaubt natürlich, wo der Ball dann hinkommt. Man kann es ja selbst, also einen kann ich ja vielleicht verraten, er guckt immer auf den, wenn du Rechtsfuß bist, guckt er auf den linken Arm, wie der halten wird. Man kennt es ja vielleicht, wenn du in die rechte Ecke schießen möchtest als Rechtsfuß, dann hältst du den Arm eigentlich weiter unten. Ja. Und wenn du jetzt nach links schießen möchtest, dann geht der Arm automatisch ein bisschen nach oben.
Richtig, stimmt. Ja,
natürlich für ihn, das ist dann auf Regionalliga-Ebene, weiß er das und dann hält er die meisten auch. Natürlich, er sagt auch, wenn du jetzt einen Profi hast, der weiß, dass er darauf achtet und dann macht er extra den Arm hoch halt eben nicht.
Das ist wie, wenn du 1-1 hast, also eine Situation im Spiel, Spieler kommt auf dich als Torwart zu und du lässt einfach mit Absicht die Beine auf. Ja, und macht sie einfach kurz vom Schuss einfach zu in die Kreuzstellung, dann funktioniert das in der Regionalliga und darunter zu.
Ja.
Da, keine Ahnung, 95%. Ja. Da hast du einfach den Ball als Torwart, aber dann natürlich auf hohem Niveau. Klar, die wissen das genauso, dass das nur eine Falle ist, da mit dem offenen Bein. Das ist ähnlich, ja. Je höher du kommst, desto schwieriger ist es dann halt auch wieder.
Ja, das ist aber.
Genau.
Das ist aber voll das Problem.
Dann hat man genau.
Weiß halt nicht, wie gut der Torwart die Futsal-Taktik da wirklich drauf hat. Deswegen fällst du da immer wieder drauf rein, dass du nicht, jetzt kann ich den tunneln. Er kennt die Taktik doch.
stimmt, das ist ein Punkt, richtig, ja. Du kannst dich, manche machen es unbewusst richtig, ja.
Ja, man kann sich nicht drauf verlassen.
Was hat man denn alles noch? Ich
gehe mal hier durch,
wo ich denke, okay. Genau, kannst du nicht, ja. Bei vielen Sachen, bei denen, die halt neu sind, die dann eher so Random-Style spielen, das macht es dann halt auch schwer, das stimmt. Wir hatten mal Oma, den Schiedsrichter, unser Bundesliga-Schiedsrichter, ja gefragt, schöne Grüße, ob das Aufprallen des Balls schon der erste Kontakt des Torwarts ist. Weil uns ist aufgefallen, dass in den Relegationsspielen der Torhüter von Liria, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, den Ball so geprallt hat wie beim Fußball. Das siehst du im Futsal eigentlich gar nicht, dass der Torwart hingeht und dann so den Ball aufprallt, bevor er den Abwurf macht. Das siehst du einfach nicht, weil das ja auch gar keinen Sinn macht bei dem Ball. Aber der hat es einfach gemacht und dann war halt die Frage, ist das dann die Freigabe des Balls? Und damit hat er eigentlich seinen zweiten Kontakt, weil so in den Regeln nicht klar, also man kann sich rauslesen und der Oma hat es mal mit in die Schiedsrichtergruppe genommen und da war dann, oder in der Diskussion und da war, doch, also es ist keine Freigabe, weil es muss wohl so optisch oder klare Freigabe vom Ball sein, das wäre es nicht, wenn es so diese Touch-auf-Touch-Bewegung ist. Also hier aufprallen des Balls, aufprallen des Balls durch den Torhüter ist kein zweiter Kontakt, bevor da Probleme entstehen.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja.
War so eine richtige Edge-Case-Frage, meint er auch. Hat noch nie einer gestellt, aber ja, mal drüber nachdenken.
Ja.
Eigentlich spannend. Ja. Wer weiß, wann der Erste da kommt und beschwert sich. Dann, so witzig, ne? Was haben wir denn noch? Genau, Christa Wölfenschneider habe ich aufgeschrieben, ist ja nicht mehr Coach. Jetzt von Mainz, hat sich zurückgezogen, auch familiär. Ja, übernimmt das jetzt. Habt ihr es eigentlich jetzt schon den kompletten Nachfolger erklärt? Hörst du mich?
Ja, ich weiß bloß nicht. Ich weiß es, aber ich weiß, ich glaube,
okay,
das ist
nicht so sagen,
oder? Ich glaube, Markus Nungesser, also der Co-Trainer. Der Co-Trainer von letzten
Jahr. Richtig.
Der ist der Hauptweg. Also ich hoffe, dass es vorher veröffentlicht wurde, aber
das war gerade die Todespause bei dir, David, dieses darf ich das sagen?
Ja.
Das war gut.
Ja, schon.
Genau,
aus. Glaube ich das.
haben wir.
Ja, dadurch, dass ich.
Nee, mach du noch zu Ende. Entschuldigung.
Ja, da wollte ich aber nur der Christian hat eine ganz, ganz starke Arbeit da bei Mainz geleistet über Jahre hinweg. Und wirklich so viel Zeit da reingesteckt, dass es, was er da aufgebaut hat, das ist echt schon unglaublich. Eine schöne Leistung für insgesamt für Futsal Deutschland und auch für Mainz, was er da aufgebaut hat. Und das ja ganz großes Kino da, was er da gemacht hat. Muss man ganz klar so sagen.
Dann hoffen wir, dass da auch die Grundlagen, die gelegt wurden, noch bleiben und dass es da auch weitergeht weiterhin. Aber ist auch nicht ganz klar, ne? Mit der Liga dort, es wird keine Südwestregionalliga geben. Das ist mein Stand aktuell, ne?
Ja, ist auch mein Stand. Aber es wird keine geben.
Also ist richtig bitter.
Und,
das heißt, auch da haben wir wieder Teams verloren, wenn wir jetzt wieder unsere Rechnungen aufmachen, irgendwann im...
Ja, also da Trier wird nach Luxemburg wahrscheinlich gehen. Und nach meinen Infos wird Friesenheim und Mainz wird versuchen, auch in die Hessenliga zu kommen.
Ja, bitte, ne? Die Fußballverbände haben es ja immer so schwierig. Bitte lass die Vereine zu. Futsal braucht diese Verbandsgrenzen, das haben wir so oft schon im Podcast ja auch gesagt, sind tödlich für die Sportart, wenn du das sind ja fiktive Grenzen. Ja,
ist aber da, so was ich jetzt gehört habe, Hessen hat da, freut sich eigentlich über jeden, der...
Cool, okay.
Super lieb von denen.
Super. Dann hatten wir, David, ich weiß nicht, ob du einen Podcast im März mitbekommen hast, da hat die FIFA eine Ausschreibung gemacht, dass sich Verbände, also Nationalverbände, um die FIFA Futsal WM 2024 bemühen können und anmelden können, nur Interesse bekunden. Und da haben wir noch im Podcast gesagt, ja okay, wenn man nichts Verbindliches machen muss, sondern es geht erstmal nur um Interesse, dass man ein Meeting aufsetzt und dass dann die Informationen kommuniziert werden. Bitte DFB, geht doch jetzt einfach mal dahin und meldet euch da.
Ja.
Leider hat es anscheinend nicht geklappt, denn es wird jetzt
Deutschland
Usbekistan.
Usbekistan, ja.
Ja, vor allen Dingen, es hat ja so gut in das Fußball-EM-Konzept gepasst. Da wäre die Fußball-EM gewesen. Und die Futsal-WM wäre dann nachgelagert gewesen, hätte sie direkt die Euphorie mitnehmen können.
Ja. Es wäre auf jeden Fall eine Chance gewesen, mal wieder. Ja, Futsal, in Deutschland. Wäre geil gewesen.
Haben wir verpasst. Usbekistan. Naja, das wäre es gewesen. Ne? Ja, dann habe ich noch jetzt hier doch ganz viele News auch zu verschiedenen Spielerwechseln, weil da geht aktuell extrem viel. Wir können auch nicht alles sagen, auch in den Verein. Vielleicht ein interessantes Personal, die nicht den deutschen Liga direkt betrifft, ist der Maestro Ricardinho wechselt wohl nach Riga. Und wer spielt gegen Riga in der Champions League? David.
Ja, Jan Regensburg, würde ich behaupten.
Jan Regensburg, richtig. Wenn das alles so kommt, also ich habe jetzt auch bei Ricardinho auf seinem eigenen Insta nochmal nachgeschaut, Insta-Kanal, da waren ganz viele Posts, auch Abschied wie heißt jetzt wieder der Club, jetzt muss ich nachgucken, wie der Club auf Malaysia war es, Pekunia, irgendwie so, auf jeden Fall das ganz tolle Abschiedspost mit den Spielern, alle sind da, glaube ich, so happy gewesen, so viel von ihm zu lernen, also war wirklich toll zu sehen. dass er dann ein großer Sportsmann zu sein scheint.
Ich habe es ein bisschen verfolgt. Der Ball, er hat einen Twitch-Kanal und hat da auch manchmal so Spiele übertragen von sich oder von der. Mhm. Und hat auch, ja, wie man das so macht, so Champions League Recaps sich angeschaut und kommentiert und so. Aber er war, also der hat viel gemacht. Ich glaube, da geht auch viel ab in Südostasien, was Futsal angeht. Also es wächst dort extrem, was ich höre zumindest oder was ich lese. Dass das in Südostasien ganz schön groß oder größer und größer wird, Futsal dort, und da Ricardinho hat, ja, sag ich mal, den jetzt übergegriffen, den Messi-Effekt in Amerika vielleicht, richtig, den Futsal-Effekt in Südostasien, Malaysia gemacht. Ja,
boah, und dann ist sagst noch du was, weil ich bin ja, du weißt ja, wir hatten ja, ich weiß nicht, ob du es immer mitbekommen hast, aber ich war ja in meinem ersten Leben als Wissenschaftler ja so viel Sportökonomie und solche Effekte auf Ligen, solche exogenen Effekte, wo du einfach in eine Liga was reinwirfst und dann schaust, was passiert, ist halt mega. Ne? Du kannst halt vorher, nachher vergleichen, hast du ein kleines Feldexperiment. Jetzt müsste man mal schauen, wie die Clubzahl in Malaysia, Pengka United, genau so hieß der Club. Ich hoffe, es war Malaysia oder Indonesien. Boah, ich bin ja auch doof. Ich glaube, ich sag eins von beiden.
Mein Kopf war Indonesien,
wie
aber.
Wie sich dann die Futsal-Community verhält. Indonesien, okay. Also, wie sich da jedenfalls die Futsal-Zahlen in Indonesien entwickeln. Wär stark, wäre mal interessant. Ob es da dann den Ricardinho-Effekt gibt.
Ja, wäre geil.
Genau, also da schöne News. Geil natürlich für Jan. Da bin ich jetzt echt gespannt, was passiert. Auf der anderen Seite auch generell spannend. Was passiert, und das wird uns ja die nächsten Wochen hier den Podcast interessieren, mit der Liga. Und du hast vorhin Hot 05 angesprochen. Und so meiner News und aus der Community heraus, wir können ja nicht alles sagen, was noch nicht öffentlich ist, die Brasilianer ziehen eher davon aus Hot. Das heißt, das Spiel von Hot wird sich verändern.
Aha.
Da, also Gabriel Oliveira ist ja, das war ja, glaube ich, schon veröffentlicht zum MCH, das ist ja so eine Personalie, die da schon rumgeschwört ist, aber der Buschfunk sagt, da sind sehr viele Spieler auf dem Markt, die jetzt was suchen. Wird da auf jeden Fall spannend. Ähnlich auch mit SFC Stuttgart. Also gerade die Top-Clubs, ja, die beiden Top-Clubs, da hört man eher nur von Abgängen. Wir haben jetzt Gingic, für mich der kompletteste Spieler, der beste Spieler der letzten Saison, wechselt zum Aufsteiger, zum SV Pars. Mega, wir wissen, dort ist ein, jedenfalls war er mal Millionär, kann nicht sein, jetzt ist er es nicht mehr, aber doch kapitalträchtiger Sponsor, Trainer, der im Hintergrund steht. Das heißt, finanziell ist das total glaubwürdig, dass sie da sowas aufbauen können. Also da geht irgendwie viel. Dann aus Hamburg, St. Pauli hört man, da hat man Probleme in der Orga. Wie geht es überhaupt ein Orga-Team weiter? Ja, da ist noch nicht ganz klar, was alles passiert, wie läuft es weiter? Man macht auf jeden Fall Bundesliga, aber das ist auch spannend im Hintergrund. Dann, was haben wir noch gehört? Ja, auch bei Jan habe ich auch gehört. Da muss man mal schauen mit den Brasilianern, wer wirklich noch am Start bleibt. Hast du da noch mehr gehört?
Ja, also manche wechseln ja noch zu Weilimdorf, richtig? Also, aber Weilimdorf scheint noch stark zu bleiben, aber mehr habe ich auch eigentlich auch nicht. Also was man ja irgendwie beobachten kann zumindest, oder was man so hört, ist eigentlich so, dass diese Begeisterung für die Bundesliga ein bisschen schwindet nach den Jahren, dass es weniger wird, dass weniger investiert wird. Danach scheint es zu sein. Und ja, dann das ist vielleicht ein bisschen auf die Kippe,
tatsächlich,
wie es weitergeht. Wieder eine Chance auch gleichzeitig, ne? Wenn etwas sich ändert und vielleicht nicht mehr aus dem Ausland so viele Spieler geholt werden, ist das wieder eine Chance für die deutschen Spieler zu kommen und auszuprobieren und zu lernen und auf hohem Niveau.
Tatsächlich kann man das auch alles ganz ökonomisch erklären und war eigentlich auch alles so in einem bestimmten Rahmen vorhersehbar, weil sobald du einen neuen Markt öffnest, dann investieren alle, die auf den Markt wollen, erstmal alles, was sie können, weil noch nicht klar ist, wie hoch ist die Rendite, oder wenn man es Rendite, Futsal ist ja auch Rendite in Sinne Futsal-Leidenschaft, Zuschauer, und die Teilnehmer wissen nicht, wie hoch am Ende die Rendite ist, sagt der Ökonom. So, also alle investieren erstmal, weil am Ende will man nicht den Fehler machen, A, zu wenig zu investiert zu haben, und dann ist man hinten dran. Also erstmal alle rein, volle Euphorie, Vollgas, so. Und dann stellt sich aber jetzt die Realität ein, und die ist dann eben, ja, viele Legionäre, die kosten viel Geld, die verursachen Probleme, oder die müssen, haben einen hohen Pflegebedarf. Ja, du brauchst nicht nur Geld, du brauchst irgendwie Unterhaltung, du brauchst Wohnung, du brauchst Arbeit. Und dann stellt sich mal dieser Bundesliga-Alltag ein, ja, auch für uns in Düsseldorf. Ne? Am Ende gehst du jetzt normal in die Halle, machst den Spieltag. Das ist halt so nicht mehr der Kick wie früher. Boah, jetzt ist Bundesliga, krass, jetzt sind wir hier. Sondern okay, ja, wir machen hier Bundesliga, ganz normal, komm da rein, du machst deine Arbeit. Das ist eine andere Befriedigung, aber es hat nicht mehr diese Pioniermentalität. Und wenn man sich mit Verwaltung halt, man muss sich aus dieser Verwaltungsaufgabe zehren. Das ist was anderes, als aus dieser Neuigkeit zu zehren. Ne? Ich glaube, das treibt wahrscheinlich viel an diese aktuellen Entwicklung.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und vor allem, es kann ja auch dann im Endeffekt nur einer gewinnen. Vor allem von den vier großen Vereinen. Die versuchen, alle investieren rein und wollen Erster werden. Und dann schafft es immer nur einer am Ende des Jahres. Mhm. Und das ist dann auch irgendwie deprimierend. Und ja, das andere, was du auch gesagt hast, ist halt, vor allem, glaube ich, auch für die Spieler, ist es Aufwand. Ist es jetzt nicht, und für die meisten Vereine dann in der Bundesliga auch wenig bis gar nicht bezahlt. Das machst du nicht einfach so, dass du jedes Wochenende oder jedes zweite halt durch halb Deutschland fährst, bisschen kickst und dann fährst du wieder nach Hause und dann hast du wieder den normalen Alltag. Also das ist schon Zeitaufwand viel, und dass dann die Euphorie irgendwann aufhört, das war ja irgendwo vorauszusehen.
Ja, ist bei uns bei Fortuna.
Aber wie gesagt, ich bin da immer noch.
Bei uns hat ein paar Spieler jetzt schon sagen, hey, der Aufwand ist so groß, wie du sagst. Ne? Man hat das jetzt mal mitgemacht, auch diese Mitnahmeeffekte. Ja, Bundesliga habe ich jetzt mitgenommen, aber weißt du was, ich brauche nicht mehr am Wochenende jetzt hier durch Deutschland zu fahren, und ohne Profivertrag so ungefähr, kann man auch verstehen, ja, dass man sich jetzt anderen Sachen widmet. Ja. Ja, da muss auch der DFB, wir brauchen den Sponsor, muss da irgendwas weitergeben, dass man diese Basis hält von Spielern, sonst gehen die einem aber auch ab. Und das ist halt wirklich jetzt eine, ich glaube, es wird die Schicksalssaison. Ich nenne das mal die Schicksalssaison, weil wenn es der Futsal die Saison nicht schafft, irgendwie mehr Stabilität reinzubekommen und auch die Basis wachsen zu lassen, ich weiß nicht, ob der DFB wirklich weitermacht, auch nach der EM nächstes Jahr, und wirklich sagt, wir supporten die Bundesliga, so wie wir es bisher gemacht haben.
Ja. Ich sehe es auch so. Also alles ist offen, wie es weitergeht.
Kann aber auch eine Chance sein, ja. Wir haben ja immer gesagt, ne, die Bundesliga kam ja zu früh, das war ja immer unser Ansatz. Vielleicht muss man wieder zurückwachsen und sagen, nee, wir waren noch lange nicht da, wo wir hingebrauchten. Und alle haben gedacht, da kommen jetzt die ganzen Streaming und die Fans strömen da in die Halle, und man stellt halt fest, naja, jemand, der nicht aus dem Futsal kommt, weiß halt nicht, wer Michi Meier und Gabriel Oliveira ist und ein Pavlos Wiegels. Ja. So, es ist halt No-Name. Es ist halt, könntest auch Faustball gucken oder Curling und Paddling und sowas. Und da ist man halt in diesem Setting drin. Und das stellt sich ein, diese Realisierung. Das glaube ich auch beim HSV. Das haben wir auch vergessen. HSV heißt jetzt nicht mehr offiziell HSV Panthers, sondern nur HSV Futsal oder HSV. Was denkst du von der Entwicklung?
Ja, kommt drauf an, warum sie es gemacht haben. Ich glaube, da weißt du mehr, warum, die Hintergründe. Das würde ich davon abhängig. Nee, weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll.
Der Theoretiker verliert die Worte. Vielleicht kannst du dir ranhängen an meine Gedanken. Also ich glaube zum Beispiel, für die Gegner ist das ein super Schritt, weil wir können jetzt von Fortuna Düsseldorf beispielsweise sagen, ja, wir spielen gegen HSV und nicht immer dieses, wer ist das jetzt? Sind das jetzt die Panthers oder
Hamburger
ist
Panthers?
Das überhaupt? Sondern da kommt der HSV. Fertig. Da ist das Logo auch vom HSV. Fertig. Es hat also schon von der Vermarktung in anderen Städten wichtig. Ich glaube halt nicht, dass es für die für den HSV gut ist, weil aus meiner Sicht ist es gut, sich eine eigene Marke innerhalb eines Clubs zu schaffen, die man nicht verbrennt. Weil dann, weil wir merken schon bei Fortuna, dass man da schon oft an Grenzen stößt, weil, ja, ihr könnt nicht frei vermarkten die Brust einfach so, weil, ja, ihr würdet ja das Logo verwaschen, weil dann sagt sich eine Schwürmer, ich nehme für einen Apfel und ein Ei lieber die Fortuna-Brust Futsal anstatt Fußball und kann damit trotzdem werben und auf der Straße erkennt keinen Unterschied zwischen dem Trikot mit meinem Sponsor Fortuna Düsseldorf und den Fußballern. Das ist halt was anderes, wenn da HSV Panthers steht. Das ist ganz klar ein anderes Logo und alle wissen, okay, das ist jetzt nicht der große HSV und hat den Vorteil, dass du halt anders vermarkten, viel freier agieren kannst und der Hauptverein dich nicht so kontrollieren wird in der Vermarktung, weil du eigentlich nichts kaputt machst. So ein, aus meiner Sicht, so zweiseitiges Schwert irgendwie.
Ja, also für Hamburg ist es doch, wahrscheinlich wird es für die ein wenig Unterschied machen. Je nach kommt drauf an, wie ob sich jetzt HSV wirklich mehr einbindet und mehr Geld reinbringt und so weiter. Würde ich behaupten, dass das nicht passiert. Also man sieht es ja so häufig in Futsalvereinen, die außer vielleicht Fortuna Düsseldorf, aber St. Pauli, KSC, 1860 München. Da weiß ich, dass da nicht viel kommt vom Verein selbst. Also für den Verein selbst hat das mehr wenig Effekt. Und für die Werbung, ja, wie stark ist das mit der Werbung? Weil, ja, wir sagen ja dann auch hier in Heidelberg, dann ARD, Karlsruhe SC kommt, aber groß interessieren tut das dann die Leute dann doch eher weniger.
Das stimmt, ja. Wird auf jeden Fall spannend sein. Ich habe nochmal an die Liste hier geguckt. Wir wissen ja auch schon, Petro Strickert wechselt zum MCH, meine ich auch. Also auch wieder von Hot weg. Das war auch nochmal so ein Wechsel, der angekündigt wurde. Und witzig fand ich, dass Liria hat Spieler via Instagram gesucht.
Ja, das habe ich auch gesehen, ja.
Und da realisiert man doch als letztes wirklich, wo wir stehen, dass wir eigentlich nicht Bundesliga-ready sind. Oder zumindest ein Teil der Bundesliga ist nicht Bundesliga-ready, wenn du per Instagram Spieler suchst.
Ja, vor allem so. Also ich kenne es selbst aus eigener Erfahrung, wenn du neue Spieler dabei hast und das ist ja auf Regionalliga-Niveau, bis du die wirklich gelernt hast und eingegliedert hast und den Futsal spielen können, das dauert schon ein halbes, dreiviertel Jahr, wenn nicht länger. Natürlich sind das dann hoffentlich höher Fußballer, die dann schneller lernen als bei uns, aber das ist ein paar Monate vor Bundesliga-Start, ist das schon eigentlich fast unmöglich.
Definitiv. An sich ist okay, aber es ist halt so die Erwartungshaltung und das, wo man hin will und ja, ist noch nicht so richtig deckungsgleich wie in anderen Verbänden. Aber ich habe noch jetzt hier stehen, der Spielplan ist raus, der ersten Bundesliga, der erste Spieltag und auch die Regionalliga West und Regionalliga Nord ist ja draußen, die Spielpläne. Und da fallen ja schon so ein paar Sachen auf. Ich kann ja mal kurz hier die Veränderung mal kurz darstellen, also in der Regionalliga West. Auf jeden Fall die, ja, Überraschung, Real Münster war aufgestiegen und hat leider erst nach Meldung zurückgezogen. Hat also die anderen Teams die Aufstiegsmöglichkeit genommen. Und jetzt hat man nur 8 Teams in der Regionalliga West. Alemannia Aachen neu, Gütersloh wieder dabei, Niederrhein Soccer, Panthers Köln, Holzpfoste Schwerte, Kroatia Mülheim, Aufsteiger, Niederrhein, UFC Münster und Wuppertaler SV. Das ist dann so die Runde West, also statt 10 Teams, wo man eigentlich immer war und wieder hin wollte, nach Corona, doch wieder nur sogar 8.
Also wer dann zurückgezogen, Post SV Detmold, richtig? Und?
Nee, aus der Regionalliga, PCF Mülheim hat generell sich zurückgezogen, die erste, die waren es genau, und Real Münster ist aufgestiegen noch oder hat sich dann aber zurückgezogen.
Ja, das passiert doch. Also bei uns passiert das auch heute, dass die Aufsteiger zurückziehen.
Das ist halt schade. Ich verstehe auch weiterhin nicht, warum man das auch in den Statuten nicht ändert für den Futsal, dass jetzt nicht noch ein Team, also solange die Liga nicht gestartet ist, zieh doch ein Team hoch. Ja, also diese, auch wieder Niedrigschwelligkeit, kleiner denken, flexibler denken, rette die Liga, hilft jedem anderen, ja, hilft dem Team, was auf einmal aufsteigt, die sind happy, die Liga ist happy, mehr Spiele. Ja, versteht man leider nicht. Aber ähnliches auch, nee, ähnliches nicht, aber im Nord, in der Regionalliga Nord, hat sich auch einiges getan. Man hat dort auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teams. Und SV Alter Teichwick war der Aufsteiger aus Hamburg. Aber auch Futsal Hamburg ist wieder mit aufgestiegen als Zweitplatzierter. Und Vermutung vielleicht, es könnte sein, dass die BFC Löwen haben nämlich zurückgezogen. Sind aber anscheinend haben es vor der Saison zurückgezogen. Vielleicht hat man dann zwei Aufsteiger nach oben gezogen. Es könnte nämlich sein, dass da Futsal ja. Hamburg mit reingerückt ist. Und jetzt man hat den FC Maihahn, Futsal Hamburg, Hannover 96, PTSK Kiel, SV Alter Teichweg, Sparta, Wolmertshausen, Oldenburg und die Wacker Eagles haben auch für die Regionalliga gemeldet zum Glück.
Das ist ja cool, dass sie da bleiben. Mhm. Weißt du da deren Ziele?
Nee, wäre spannend, nee. Was man jetzt macht. Wer auch wechselt, man kann sich ja schon den Abfluss nach Pauli und zum HSV jetzt schon vorstellen.
Ja. Ja, würde Sinn machen.
Viele Berliner Spieler sind natürlich jetzt in Berlin auch nach Berlin gewechselt, meine ich. Ja. Also das wird spannend. Und jetzt habe ich auch irgendwo noch schnell die ersten Partien der Bundesliga. Ja, hier haben wir sie doch. Erster Spieltag, 2., 3. September. Also, wir haben noch, liebe Zuhörer, wir haben noch einen Monat Zeit, Countdown. Ist ja gut, dass wir den Podcast jetzt an den Start gehen, einen Monat vorher. Aber noch 4 Folgen, um alles aufzudröseln. Und wir haben dann direkt TSV Waldimdorf gegen Hamburger SV. Schon hier, schön eingetragen mit. Das sieht schon gut aus. Also ich muss schon sagen, wenn das da steht, Hamburger SV mit dem offiziellen Logo, ist halt schon stark für die Liga auch zur Vermarktung, ne?
Ja.
Dann hast du den SFC Stuttgart, wo wir nicht wissen, wie geht's da überhaupt weiter. Wir hören halt nur von ab. Aksentewicz ist doch auch zu Waldimdorf gewechselt. Oder wo ist denn Aksentewicz hin?
Ich würde auch sagen, Waldimdorf. Ne? Meine Infos sind auch Waldimdorf.
Ja. Auch AK47 freue ich mich, wenn er da bleibt. Ja, gegen Liria.
Ja.
Dann haben wir Fortuna Düsseldorf. Oh, wir haben Heimspiel. Super. Gegen Hot 05. Das heißt, wir sind die Ersten, die testen, was Hot umgebaut hat. Das Versuchskaninchen. Aber auch bei uns, habe ich ja gesagt, wir haben einige Spielverluste auch gerade, weil der Riesenaufwand, wir mussten auch ein bisschen drehen, schauen, wen wir ranholen. Auch nicht einfach. Dann haben wir Pauli gegen Jan Regensburg und Paas gegen MCH. Also jetzt kein richtiges Derby oder heißes Duell. Eigentlich schon ausgeglichen.
Ja, aber Paas, MCH ist ja schon mal spannend, weil mit den Neuzugängen für MCH und für Paas ist das schon mal so ein Spiel, wo man gucken kann, wo in welche Richtung entwickelt sich das bei den beiden. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und das ist, weil du das gerade genannt hast, weil wegen unserem auch deutschen Nationaltorhüter, was passiert mit Pless?
Stimmt, ja.
In dem Aksentewicz jetzt darüber rüberwechselt. Das wird natürlich, jetzt eine Granate.
Da kriegst du noch was vorgesetzt. Ich meine, für Philipp auf jeden Fall stark, weil kann viel lernen.
Ja, er kann lernen, ja. Ja, das auf jeden Fall.
Aber ob man zufrieden ist, ne, die ganze Saison?
Ja. Ja, und viele Möglichkeiten hat er jetzt auch nicht, wo er hinwechselt. Also wenn er sagt, oh, er nimmt das jetzt nicht an, hat er jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wo er jetzt hingehen könnte, allein von den Distanzen.
Rüber zum SFC, vielleicht wechselt einfach das Team, weil Imdorf geht rüber. Vielleicht wechselt dann Borsinovic rüber wieder zum SFC, da war er auch schon mal, keine Ahnung. Das wäre natürlich auch sehr skurril. Also, gibt es ein Team, wo du sagen würdest, dass die diese Saison auf jeden Fall besser da stehen werden als letztes Jahr? Die also noch positiv zum letzten Jahr überraschen werden?
Ja, ich hätte MCA, also Bielefeld wäre für mich als Erstes, wer mir einfällt. Gute Neuzugänge. Fand immer schon gut, was sie dort machen in Bielefeld. Deswegen, Bielefeld. Der Waldimdorf hätte ich gesagt, aber da weiß man immer nicht. Das ist immer so komplett Überraschung, was die abliefern. Das ist eigentlich jedes Jahr, denkt man sich ja jetzt, dieses Jahr Waldimdorf. Denkt man sich irgendwie gefühlt jedes Jahr. Passiert es nicht. für mich natürlich dadurch Regionalliga Süd, wie Paas sich schlägt, da bin ich sehr gespannt, was passiert, also weil die auch gut
neu zu... Ich glaube auch, also MCH wäre auf meiner Liste, die positiv überraschen werden, die ich erwarte, ist auch MCH tatsächlich bis vorne.
Ja.
Paas wahrscheinlich und muss mal gucken, ob Pauli was jetzt aufbieten am Ende. Ja, der Rest wird sich muss man echt angucken, der was bei HSV in der übrig bleibt, ne?
Ja, der HSV wird ganz spannend, was da passiert. Mhm. Und dann, ja, auch gespannt auf Liria, wie gut das sein wird. Also, hast du die Relegationsspiele von denen angeguckt?
Ja, die waren eigentlich gar nicht schlecht. Die hatten echt ein paar gute Futsal-Kicker dabei.
Ne? Ja, ja. Also ist irgendwie so
ein paar typisch. Leute in der Halle, also die Ausgangsposition war ja nicht ganz gut.
Also gute Individualkicker haben die, ne? Ja. Da wird man gespannt.
Cool. Dann danke dir, danke an alle Zuhörer und habt einen schönen Einstieg in die Futsal-Vorbereitung. Ciao!